Sprechstunde Freiburg, ein Podcast des Loretto und St. Josephs Krankenhauses Freiburg.
Was tun, wenn das Herz aus dem Takt gerät? Um diese Frage und viele weitere mehr kümmert sich seit Jahresbeginn Dr. Luca Trolese, der die Leitung der neuen rhythmologischen Sektion am St. Josephs Krankenhaus übernommen hat. Mit ihm spreche ich heute unter anderem über Grundlagen der Rhythmologie, außerdem über modernste Technologien zur Diagnose und Behandlung von Herzrhythmusstörungen.
Herr Trolese, Sie sind neuer Leiter einer neuen Station auch.
Ja, tatsächlich ist ein Fachbereich innerhalb der Kardiologie. Ist ein Fachbereich, der sich mit der Herzrhythmusstörung beschäftigt. Und zwar langsame und schnelle Herzrhythmusstörung.
Es gibt beides.
Es gibt beide tatsächlich, ja. Es sind Patienten, die ein bradykardes sogenanntes Problem haben. Das bedeutet, es sind Patienten, die zum Beispiel einen Herzschrittmacher benötigen. Und Patienten, die eine sehr schnelle Herzrhythmusstörung gegen haben, ja, und vielleicht Medikamente oder heutzutage eine Verhütungstherapie benötigen.
Wie macht sich das eine, wie macht sich das andere bemerkbar für die Patientin, für den Patienten?
Die Symptome sind tatsächlich ganz unterschiedlich, ja. Schwindelig, Unwohlsein, Palpitationen, ja, Tachykardien tatsächlich, ja. Oder Patienten können auch ohnmächtig werden, ja, wenn die Herzrhythmusstörung langsam ist oder zu schnell.
In beiden Fällen kann Ohnmacht eine Folge davon sein.
Bis zur Ohnmacht, ja, tatsächlich.
Aber es ist nicht so, als dass man spüren würde direkt, dass mit dem Herzen was nicht in Ordnung ist. Also ein Herzstechen oder irgendwie ein Druck auf der Brust oder so.
Ja, tatsächlich kann auch bei, vor allem bei sehr schneller Herzrhythmusstörung auch solche Symptome dann auftreten. Herzstechen auf jeden Fall, Druck auf der Brust auf jeden Fall.
Und das muss wahrscheinlich, so klingt es, und wann immer das Herz ins Spiel kommt, behandelt werden.
Ja, es gibt dann unterschiedliche Strategien, aber man kann nicht auf der Autobahn mit 150 im ersten Gang fahren, ja, da verbrennt sich der Motor, ja. So ist es auch beim Herz, ja, sage ich mir an unsere Patienten. Wenn der Puls extrem schnell ist, ja, für zu lange Zeit, dann entwickelt man sehr häufig eine Herzinsuffizienz.
Und das heißt, irgendwann kann das im Herzversagen dann enden. Also ist das Herzversagen oder?
Absolut, ja, das ist eine Herzinsuffizienz. Da ist die Herzleistung dann deutlich eingeschränkt. Ja, das ist nicht selten zu sehen. Ja.
Weil das Herz einfach dauerhaft gestresst ist oder?
Absolut, ja. Zu schnell, ja, bedeutet wirklich, dass irgendwann das Herz einfach schlapp macht. Und die Patienten merken das häufig nicht, dass die sehr schnell einfach Herzschlag haben.
Tatsächlich nicht? Also weil ich würde denken, bei zu langsam kann ich es mir vorstellen, dass das vielleicht länger unerkannt bleibt. Aber gerade wenn ich in einem Ruhezustand bin, würde ich jetzt vermuten, ich würde merken, wenn mein Herz schnell schlägt.
Tatsächlich ist das das Problem. Bei ca. 30% der Patienten ist diese Schnellherzrhythmusstörung gar nicht bemerkt.
Okay.
Und wir sprechen vor allem von Vorhofflimmer, ja. Und diese Patienten kommen tatsächlich dann erst, wenn die Symptome so wie Luftnot entwickeln. Mhm.
Ja. Und das ist dann wahrscheinlich schon spät.
Ja, da ist schon Wasser in der Lunge, da ist eine sogenannte kardiale Dekompensation schon da, die wir dann behandeln müssen, ja. Und zusätzlich natürlich die Ursache, die Herzrhythmusstörung.
Sie haben gerade das Vorhofflimmern genannt. Es gibt Vorhofflimmern und Vorhofflattern. Wo ist der Unterschied?
Ja, da gibt es tatsächlich viel mehr noch Variationen zum Thema. Vorhofflimmer ist eine absolute chaotische Erregung. Auf Vorhofebene, verursacht durch fehlgeschaltete Zündkerzen, sage ich immer, in den sogenannten Pulmonalvenen. Vorhofflatter hingegen gibt es auch ganz unterschiedliche Arten, aber ist eine eher organisierte Herzrhythmusstörung, ja.
Okay.
So eine sogenannte kreisende Erregung auf Vorhofebene.
Also das heißt, da geht es eben nicht ganz so chaotisch zu, wie Sie es gerade beim Flimmern beschrieben haben.
Ja, sagen wir so, das ist zumindest regelmäßiger als bei Flimmer. Chaotisch ist es immer, weil es einfach schnell ist.
Verstehe. Und Sie haben es gerade schon in einem Halbsatz gestreift. Wodurch sind Herzrhythmusstörungen verursacht? Kann das jeden treffen, jung, alt?
Man muss, glaube ich, zwei Kategorien unterscheiden. Ja. Wir haben bis jetzt von benignen Herzrhythmusstörungen eher gesprochen, obwohl die Herzinsuffizienz verursachen können, so wie zum Beispiel das Vorhofflimmern. und Herzrhythmusstörungen, die potenziell tödlich sind. Okay. Da sprechen wir von ventrikulären Herzrhythmusstörungen. Die haben ganz unterschiedliche Ursprünge. Zum Beispiel die ventrikuläre Herzrhythmusstörung haben Patienten, die eine schlechte Herzleistung haben, ja, oder eine Verkalkung der Gefäße. Und diese Herzrhythmusstörungen sind dann tatsächlich tödlich. Ja. In solche Fälle implantieren wir nicht einen Herzschrittmacher, sondern einen Defibrillator. Ja.
Okay.
Und da ist die Genese der Herzrhythmusstörung tatsächlich in der Grunderkrankung zu suchen. Mhm. Ja, eine sogenannte ischämische Kardiomyopathie bei Patienten mit einer Verkalkung der Gefäße oder eine dilatative Kardiomyopathie bei Patienten, die eine Vergrößerung unterschiedlicher Natur des Herzens haben. Mhm. Ja. Und dann haben wir hingegen diese benigne Herzrhythmusstörung, das ist die überwiegende Zahl, so circa 80% vielleicht.
Okay.
Und da wissen wir, es gibt auslösende Faktoren und Prädisposition, genetische Prädisposition. Ja. Und im Fall von Vorhofflimmer, und das ist natürlich der größte Anteil an Patienten, die wir sehen, sind tatsächlich fehlgeschaltete Zündkerzen in den sogenannten Pulmonalvenen zu sehen. Und diese Pulmonalvenen befinden sich auf der linken Seite des Herzens, auf Vorhofflimmer. Und die feuern, bis die irgendwann schaffen, das Chaos, diese chaotische Erregung auf Vorhofflimmer-Ebene zu verursachen und dann diesen schnellen Puls oder eher selten auch einen langsamen Puls bei Vorhofflimmer. So zusammenfassend kann man sagen, das ist wirklich viele Faktoren, die dazu führen, dass man Vorhofflimmer zum Beispiel bekommt. Zum Beispiel Fieber, ein Infekt.
Tatsächlich.
Genetische Prädisposition, hohem Blutdruck, Schlafapnoe. Und okay. Übergewicht auch.
Das Letzte haben Sie jetzt gerade angesprochen. Das ist jetzt das Einzige, wo ich denken würde, da kann man einwirken. Und alles andere scheint mir so ein bisschen Pech zu sein dann.
Tatsächlich, die genetische Prädisposition, die kann man nicht beeinflussen. Ja. Da haben Sie absolut recht.
Und auch Fieber,
aber
Schlafapnoe?
Ja, Schlafapnoe kann man schon vermeiden natürlich. Mhm. Ja, meistens ist ein Übergewichtsproblem.
Okay.
Ja. Und man kann Schlafapnoe behandeln mit so Schlafapnoe-Geräte, ja, die man in der Nacht zum Beispiel trägt. Und diese ganzen Faktoren sind extrem wichtig in der Behandlung von Vorhofflimmer. Wir gehen immer in das Maximum, um die Patienten zu behandeln, einzustellen, damit sie einfach kein Vorhofflimmer bekommen. Ja. Aber ich sage immer, ein Teil muss von dem Patienten selbst auch kommen.
Ja, ja. Klar.
Das heißt, Blutdruck gut kontrollieren, Übergewicht, Gewichtsabnahme, sind alle Faktoren, die einen großen Einfluss haben. Und wir natürlich haben unterschiedliche dann Waffen, die wir benutzen können, ja, gegen diese Herzrhythmusstörung.
Das fängt wo an und hört wo auf? Also Sie haben gerade schon den Defibrillator erwähnt. Das ist wahrscheinlich so die stärkste Waffe, die zum Einsatz kommen kann, oder?
Ja, tatsächlich. Die benutzt man aber bei dieser sogenannten gefährlichen, potenziell tödlichen Herzrhythmusstörung.
Okay.
Ja. Aber schon bei den Herzrhythmusstörungen, die wie zum Beispiel Vorhofflimmer, Vorhofflatter und so weiter, haben wir unterschiedliche Strategien. Mhm. Ist natürlich eine medikamentöse Therapie, die man machen kann, aber seit Jahren schon ist man immer mehr davon weggekommen.
Weil?
Weil die interventionelle Therapie heutzutage immer eine größere Rolle spielt.
Okay.
Ja. Um Ihnen ein Beispiel zu machen, ja, vor 10 Jahren hat man die Patienten, die mit Vorhofflimmer sich bei uns vorgestellt haben, ja, erstmal medikamentös eingestellt, ein sogenanntes Antiarrhythmikum. Und dann hat man gewartet, bis aufs Rezidiv unter diesem Antiarrhythmikum da war, um eine sogenannte Verödung der Herzrhythmusstörung zu machen.
Okay, also man hat gewartet, bis sie wieder auftaucht, um dann nochmal einzugreifen.
Genau.
Aha.
Und heute hingegen, ja, ist es deutlich anders. Ja, wir haben bei Erstdiagnose Vorhofflimmer, das heißt die erste Manifestation von Vorhofflimmer, schon sehr häufig die Indikation für eine Verödungstherapie gestellt, weil wir gesehen haben, das ist die beste Waffe, die wir haben. Die hat heutzutage geringe Komplikationen und die beste Langzeitergebnisse.
Das heißt, man spart am Ende ja auch Zeit tatsächlich, oder?
Zeit ist ein extrem wichtiger Aspekt, was Sie ansprechen. Ja. Vor allem bei Vorhofflimmer ist der Moment, wo wir eingreifen, extrem relevant. Desto später wir eingreifen, desto geringer sind unsere Chancen, dass wir langfristig dann in den Griff bekommen. Ne?
Weil das Herz schon so gestresst ist zu dem Zeitpunkt, oder?
Das ist sehr gut gesagt. Er ist tatsächlich gestresst. Mhm. Diesen Stress verursacht auf Vorhofebene eine sogenannte Fibrose. Das heißt eine Vernarbung des Gewebe. Mhm. Und dann sind diese Trigger, die ich vorher gesagt habe, aus der Pulmonalvenen, nicht nur von den Pulmonalvenen kommen, ja, sondern von irgendwo im Vorhof.
Okay.
Und das in den Griff zu bekommen, interventionell, ist dann...
Also wir waren gerade dabei stehen geblieben, dass die Medikation nicht mehr so eine ganz große Rolle spielt. Kann man das so sagen oder ist das jetzt zu pauschal?
Nee, ist absolut korrekt. Ja. Wir stellen die Patienten, die mit einer ersten Manifestation von Vorhofflimmer, wenn wir von Vorhofflimmer jetzt sprechen, nur kurz ein, damit die bis zum Zeitraum, wo die dann verödet werden, kein Rezidiv haben und dann beschwerdefrei sind, um dann circa nach 3 Monaten nach dem Eingriff dieses Medikament komplett abzusetzen.
Verstehe, okay. Wie sieht dieser Eingriff aus? Ist das was Minimalinvasives oder wie wird diese Verödung vorgenommen?
Tatsächlich ist es ein minimalinvasives Verfahren, ein kathetergestütztes Verfahren. Das ist über Schleusen, die über den Zugang, über die Leiste dann erfolgt. Und mit den unterschiedlichen Katheter arbeiten wir uns dann bis zum linken Vorhof vor, um dort die Verödung zu machen.
Wie lange dauert das? Also man denkt ja immer, Gott, eine OP am Herzen, das ist ja Worst-Case-Szenario.
Tatsächlich ist ganz unterschiedlich. Wenn wir vom Vorhofflatter sprechen, sprechen wir von wenigen Minuten, 20 Minuten, halbe
Tatsächlich?
Stunde.
Okay.
Ja. Bei Vorhofflimmer sprechen wir von 60 Minuten zur Eingriffszeit circa. Und dann bei komplexer Herzrhythmusstörung, dann kann es schon ein bisschen länger gehen, 2 Stunden, 3 Stunden vielleicht auch.
Aber die ersten beiden Szenarien, die Sie gerade beschrieben haben, ist das für Kardiologen Routine?
Ja, absolut. Das sind Eingriffe, die wir mehrmals am Tag einfach durchführen.
Ja.
Ist absoluter Routinenprozess.
Wenn Sie sagen, Sie führen das mehrmals am Tag vor, dann scheint das aber tatsächlich eine Krankheit zu sein, die die Bevölkerung durchzieht.
Tatsächlich, die Anzahl an Patienten mit Vorhofflimmer nimmt jährlich zu. Mhm. Ja, das ist teils durch die demografische Entwicklung unserer Gesellschaft.
Ja,
und zweitens, wir haben immer bessere Tools, um Vorhofflimmer zu diagnostizieren. Ich habe vorher ernannt, ca. 30% der Patienten sind asymptomatisch. Mhm. Die merken es nicht. Mhm. Und heutzutage haben viele Patienten aber so aus unterschiedlichen Gründen zum Beispiel eine Smartwatch am Arm.
Ja.
Das hat für uns schon
wirklich
deutlich das Leben verändert, ja.
Ernsthaft?
Wirklich so?
Weil die Leute dann merken, wenn sie sich selbst checken, irgendwas
ist da nicht... Da ist Vorhofflimmer. Da meldet die Uhr, da ist Vorhofflimmer und die kommen dann, die Patienten, regelmäßig mit dem Ausdruck des Vorhofflimmer. Und das kann man heutzutage als EKG-Dokumentation annehmen.
Verrückt. Okay.
Und die Diagnose des Vorhofflimmer einfach stellen.
Das heißt, die Smartwatch aus Ihrer Perspektive ein Segen?
Ja, auf jeden Fall.
Wow. Sagt die dann wirklich Vorhofflimmern? Ich habe keine.
Genau, die meldet sich, da gibt es unterschiedliche, natürlich, ich sag mal, Modelle.
Mhm.
Diese medizinisch validierte, aber Uhren sind extrem gut und auch in der Auflösung und Definition des EKGs.
Das
wirklich
ist
unglaublich.
Wirklich erstaunlich, weil ich das bislang einfach immer als Fitness-Tool oder als Lifestyle-Gadget gesehen habe.
Das ist wirklich so, dass wir haben mehrere Szenarien, sind Patienten, die als Zufall die Diagnose dann bekommen. Mhm. Aber wir haben auch häufig Patienten, die Herzrhythmusstörung immer wieder haben, aber nie geschafft haben, eine EKG-Dokumentation zu produzieren.
Weil
das heißt, die sind immer in der Notaufnahme oder zum Hausarzt dann gelaufen und wir hatten nie etwas in der Hand.
Verstehe.
Wir wussten nicht, ja, ist es Flimmer, ist es Flatter, ist es ein AVNRT oder was immer.
Mhm.
Und da empfehlen wir häufig, ja, dass die Patienten sich eine solche Uhr dann anschaffen und die kommen tatsächlich nach ein paar Wochen mit dem EKG.
Wahnsinn.
Das heißt, das ist Szenario Nummer 2 und Szenario Nummer 3 ist natürlich, wenn die Patienten schon eine solche Uhr haben, in der Nachbetreuung, nach einer Verödungstherapie oder in der Kontrolle des Erfolgs eine antiarrhythmische Therapie ist natürlich super für uns zu sehen, funktioniert es nicht.
Verstehe.
Wie häufig kommt es, ist es wirklich relevant oder nicht?
Aber das heißt, diese Uhr ist nicht Teil Ihrer Behandlung, sondern einfach ein Tool, das Sie gerne mit dazu nehmen, wenn es ohnehin schon vorhanden ist.
Ja, tatsächlich, das wäre schön, wenn die, wenn die Kasse da uns entgegenkommen würde in irgendeiner Form. So weit sind wir noch nicht. Aber ich schließe einfach nichts aus. Ja.
Ja, wer weiß. Jetzt würde man eine Smartwatch eher bei jüngeren Menschen oder sagen wir mittleren Alters am Handgelenk vermuten. Wie alt ist denn der Durchschnittspatient, die Durchschnittspatientin?
Das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Ja, wenn wir wirklich von Vorhofflimmer zum Beispiel sprechen, ja, ist es die Anzahl an älteren Patienten schon die am häufigsten natürlich. Mhm. Aber wir verhüten auch so 20-Jährige, die einfach Vorhofflimmer haben. Und das ist natürlich super für den, ja, eine solche Therapie zu bekommen, weil die sind dann medikamentenfrei, wahrscheinlich lebenslang. Ja. Mhm. Wir haben Rezidive unter diesen Verödungstherapien, ja, aber die halten sich wirklich in Grenzen. Okay. Und auch wenn wir ein Rezidiv hätten, ja, kann man eine zweite Verödungstherapie machen, mit dann sehr, sehr gute Ergebnisse eigentlich.
Wann kommt denn ein Herzspritzmacher ins Spiel? Also Verödungstherapie, das scheint mir jetzt, als ob es da kein Gerätchen bräuchte, das unterstützt, sondern dass man einfach repariert, in Anführungsstrichen. Der Herzschrittmacher, da sieht schon anders aus.
Ja, tatsächlich, bei der Verödung setzen wir kein Gerät dann langfristig einfach ein. Beim Herzschrittmacher ist es dann ganz anders. Ja, es ist natürlich ein Fremdkörper, was wir dauerhaft im Patienten dann implantieren. Und ein Herzschrittmacher, egal in welcher Form, ja, besteht aus einem kleinen Kästchen, was links oder rechts pektoral implantiert wird. Ja. Und dann die Elektroden, also die Verbindung zum Herz, erfolgt über Kabel, die dann in der rechten Kammer und Vorkammer dann gelegt werden.
Und wann kommt der zum Einsatz?
Man muss differenzieren. Jetzt befinden wir uns in einem komplett anderen Bereich, im Bereich der bradikarde Herzrhythmusstörung, das heißt in den langsamen Herzrhythmusstörungen. Ja.
Vorher waren wir bei der schnellen.
Vorher waren wir bei schnell und jetzt sind wir bei langsam.
Okay.
Bei langsamen, zu langsamen Herzschlägen, 20, 30, 40 pro Minute, braucht man die Unterstützung eines Herzschrittmachers. Und da übernimmt die Stimulation, das heißt, jeder von uns hat einen natürlichen Taktgeber, einen Pacemaker, der funktioniert. Wenn der nicht mehr funktioniert, dann setzt man Herzschrittmacher ein. Der gibt den Rhythmus letztlich vor.
Und der Defibrillator, wann kommt der dann zum Einsatz?
Der Defibrillator ist auch bei schnelle, aber gefährliche, potenziell tödliche Herzrhythmusstörungen, zum Beispiel ventrikulären Tachykardien oder Kammerflimmer. Das sind Patienten, die wirklich hohen Gefahr haben, dann am plötzlichen Herztod zu versterben haben.
Ist das ein häufiges Phänomen?
Relativ häufig, ja. Bei Patienten, die einfach vorerkrankt sind, im Sinne, sind Patienten alle, die in irgendeiner Form eine schlechte Herzleistung haben. Ja, und eine geringe Anzahl haben, wir sprechen von genetischer Erkrankung zum Beispiel, benötigen auch als primärprophylaktischen Grund. Das heißt, die hatten nie die Herzrhythmusstörung, aber die Wahrscheinlichkeit, dass im Leben so eine Herzrhythmusstörung auftreten, erhöht ist. Deswegen implantieren wir als primärprophylaktischen Grund.
Okay.
Das heißt präventiv einen Defibrillator.
Noch bevor irgendwas passiert ist.
Absolut. Die größte Anzahl an Patienten tragen einen Patient aus präventiven Gründen. Das ist tatsächlich entweder ein genetisches Problem, so wie sogenannte Brugada oder eine arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie, solche eher seltene Erkrankungen der Fall. Und alles andere ist ja eine Prädisposition genetischer Art vorhanden, aber es müssen viele andere Faktoren dann eine Rolle spielen. Ja, tatsächlich ein Herzinfarkt, ja. Das sind die meisten Patienten, ja, die einen Herzinfarkt haben, entwickeln leider eine Herzinsuffizienz mit einer reduzierten Herzleistung. Ja. Okay, ja. Und dann sagt man, wenn die Herzleistung unter einem gewissen Grad dann kommt, dann müsste man einen Defibrillator zum Beispiel implantieren.
Okay. Wie läuft die Diagnostik denn ab? Also sie kann mit der Smartwatch beginnen, aber das ist natürlich nicht vorauszusetzen, sondern ich spüre, irgendwas ist nicht okay oder der Hausarzt, die Hausärztin stellt irgendwas fest. Wie geht's dann weiter?
Tatsächlich das Allerwichtigste für uns Rhythmologen ist die Dokumentation der Herzrhythmusstörung, weil es gibt so viele Herzrhythmusstörungen, ja, und wir müssen erstmal anhand von einem EKG verstehen, mit was wir es zu tun haben.
Was heißt, es gibt so viele? 20, 200?
Ja, x-beliebige Variationen zum Thema.
Okay, fast so viele wie Menschen.
Ja, fast. Und deswegen ist ein EKG für uns extrem wichtig, weil entsprechend können wir dann eine Diagnostik dann einleiten, um die Tachykardie dann besser zu verstehen, ja. Und dann die richtige Therapie dann zu beginnen.
Also es geht mit einem EKG los?
Ja.
Okay, und dann sieht man weiter, welche Schritte gegangen werden müssen. Jetzt ist die Rhythmologie neu am Josefskrankenhaus. Warum ist es so wichtig, diese Abteilung zu haben?
Tatsächlich, die Herzrhythmusstörungen spielen eine große Rolle innerhalb der Kardiologie. Und durch die zunehmende Spezialisierung von uns Ärzten in diese Verfahren hat sie einfach diese Spezialisierung dann in den Jahren immer mehr weiterentwickelt. Ja. Und ich und meine Kollegen beschäftigen uns überwiegend nur fast mit Herzrhythmusstörung. Da braucht man große Erfahrung, viele Jahre an Training, um solche Verfahren durchzuführen.
Viele EKGs gelesen haben.
Viele EKGs gelesen zu haben. Und vor allem die Verödungstherapie ist eine Therapie, die extrem komplex und technisch aufwendig und da braucht es tatsächlich jahrelang, um die gut bedienen zu können.
Okay. Ja, das sollte im besten Fall jemand machen, der es schon ein paar Mal gemacht hat.
Tatsächlich, würde ich auch sagen.
Wir alle kennen den Begriff des EKGs, aber welche Informationen liefert es denn tatsächlich? Also was können Sie aus einem EKG alles rauslesen?
Extrem vieles. Ich glaube, da könnte man ein paar Stunden darüber sprechen.
Okay.
Aber man kann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einfach schon sagen, mit welcher Herzrhythmusstörung wir es zu tun haben. Man kann Ursprung der Tachykardie einfach bestimmen, damit wir schon vor der Verödungstherapie wissen, auf welche Seite des Herzens wir uns orientieren müssen.
Also quasi, wo sitzt das Problem? Genau. Dann ist das EKG gemacht, dann kann man weitere Schritte gehen, dann kommt es möglicherweise zum Eingriff. Und ich habe es vorhin schon gesagt, ich würde denken, jede Patientin, jeder Patient ist natürlich erstmal in Sorge, wenn sie erhört, irgendwas muss mit meinem Herzen gemacht werden, da gibt es einen Eingriff. Welche Risiken gibt es denn? Welche Komplikationen können auftreten?
Ja, tatsächlich, das ist die Sorge von vielen Patienten, wenn die Eingriff hören.
Klar.
Deswegen führen wir immer, wir Spezialisten in diesem Bereich, die Gespräche, um die zum Beispiel Verödung oder Implantation eines Herzschrittmachers oder Defibrillator mit dem Patienten zu besprechen. Was die Verödungstherapie angeht, das ist heutzutage ein sehr gutes Verfahren, wo die Risiken echt extrem minimiert sind im Vergleich zur Vergangenheit. Dank des technischen Fortschritts sind die Komplikationen während der Verödung deutlich geringer geworden. Nachblutung ist ein Thema, das heißt der Zugang sind eher größere Katheter, die über die Leiste hochgeführt werden. Meistens gibt es einen blauen Fleck.
Okay, damit Schlimmes. Kann man leben.
Da kann man leben. Und wir arbeiten bei Vorflimmer und bei bestimmten Arten von Vorflatter zum Beispiel auf der linken Seite des Herzens. Ja. Und da müssen wir eine sogenannte transseptale Punktion durchführen. Die ist zum Beispiel etwas risikoreicher, dass man das Herz einfach verletzt und einen sogenannten Perikarderguss zum Beispiel entwickelt.
Was bedeutet das dann für den Patienten?
Das bedeutet, dass wir dann einen Austritt vom Blut aus dem Herz haben im Herzbeutel und da muss man einfach die überwiegende Mehrzahl an Fälle dann mit einem Schlauch auf einfach nach außen trainieren. Das heißt, das Blut aus dem Herzbeutel dann rausholen. Ja, meistens legt sie das auch. Aber wir sprechen von unter 1% an Patienten, die so etwas entwickeln. Ja. Und das passiert nicht nur durch die transseptale Punktion, aber auch durch die Energieabgabe, die wir machen, kann es zu ein sogenanntes Loch einfach im Herz kommen mit Austritt vom Blut.
Okay. Ist das dann eine lebensbedrohliche Situation oder ist das einfach das, was man halt als eine Komplikation unter der OP versteht?
Meistens ist es wirklich eine Komplikation, die wir gut einfach beherrschen können im OP. Und die Patienten merken fast gar nichts davon. Extrem seltene Fälle kommt es zu einem größeren dann Eingriff, ja, chirurgischen Eingriff, um das Problem dann zu beheben.
Aber wir halten uns an der Zahl unter 1% fest.
Deutlich unter 1%.
Sie haben es gerade schon gesagt, da hat sich viel getan. Das Vorgehen, der Eingriff ist sehr viel sicherer geworden. Wie hat sich denn in den letzten Jahren überhaupt die Rhythmologie entwickelt? Also ist das auch ein ständiger, stetiger Fortschritt?
Ja, tatsächlich, glaube ich, das ist der Bereich, was am stärksten gewachsen ist.
Wirklich?
Und technologisch, der Fortschritt ist einfach rasant. Die Entwicklung in diesem Bereich ist unglaublich. Wir haben das Glück hier am Josef Krankenhaus jetzt auf die neuesten einfach Geräte bekommen zu haben. Wir sind bestens ausgerüstet technisch und generell ist die Entwicklung faszinierend, weil wir immer neue Technologien, die besser sind, Behandlung von Herzrhythmusstörung und muss dazu sagen, auch risikoarmer geworden sind, wenn man die letzten 10 Jahre sich anschaut.
Ich wollte gerade sagen, Sie sind ja auch noch jung. Das heißt aber, Sie haben jetzt in Ihrer Karriere auch schon sehr viel Fortschritt erlebt.
Ja, tatsächlich, ja. Was in den letzten 10, 15 Jahren einfach passiert ist, ist unglaublich viel. Und jeden paar Monate haben wir ein Tool, was das verbessert hat.
Das ist immer ein bisschen wie Weihnachten dann für Sie.
Tatsächlich, ja.
Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Die Patientin, der Patient ist behandelt, möglicherweise auch durch einen Eingriff. Ist danach dann ein normales, beschwerdefreies Leben möglich? Ist wahrscheinlich auch von Fall zu Fall zu betrachten, oder?
Der meisten Fälle absolut. Wenn wir sprechen jetzt von der Device-Therapie, das ist von Herzschrittmacher und Defibrillatoren, Patienten vergessen, dass ein solches Gerät implantiert ist. Natürlich kann es bei Patienten, die einen Defibrillator haben, dann auch zu Schocks im Verlauf dann kommen. Aber deswegen ist das Gerät überhaupt implantiert,
klar.
Natürlich. Aber die Stimulation, das heißt die Erregung des Herzens durch einen Herzschrittmacher, ist schmerzlos. Und auch einmal, wenn es eingewachsen ist, das Gerät wird dann von dem Patienten gar nicht gemerkt.
Aber diesen Schock merkt man dann schon.
Schock, dann wird tatsächlich gemerkt, in den meisten Fällen schon, ja.
Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was man tun kann, wer betroffen sein kann, welche Auswirkungen es hat. Aber ganz wichtig ist natürlich auch noch, wie bekomme ich denn die Hilfe im Zweifel? Also wie schaut denn der Weg zu Ihnen zum Experten aus?
Tatsächlich, die meisten Patienten kommen zu uns über die Notaufnahme.
Okay.
Unsere zentrale Notaufnahme, die 24 Stunden am Tag einfach geöffnet ist, natürlich. Ja.
Ja.
Und dann können sich jeder Patient mit einer akuten, sage ich mir jetzt, Herzrhythmusstörung vorstellen. Ansonsten können die Patienten gerne zu uns überwiesen werden, durch den Hausarzt oder der Spezialist, der Kardiologe, der niedergelassene Kardiologe. Oder direkt einen Termin über unsere Sekretariate kann auch selbstverständlich vereinbart werden. Da gibt es unsere Kontaktdaten auf der Homepage, auf unserer Internetadresse. Da sind die Kontaktdaten zu finden.
Jetzt ist das ja alles noch relativ neu, die Rhythmologie am Josefskrankenhaus. Ist das was, wo Sie jetzt so richtig Lust haben, das nach vorne zu bringen?
Ja, tatsächlich, das ist eine große Freude und auch eine Herausforderung, diesen Bereich jetzt hier entwickeln zu dürfen. Ich habe aber mein Team mitgebracht und ich fange hier nicht alleine an.
Okay.
Und es ist wirklich eine Teamarbeit, mhm. Da ist ein ganzes Team, was jetzt die Rhythmologie voranbringt im Josefskrankenhaus.
Dann wünsche ich Ihnen und Ihrem Team allerbestes Gelingen, ganz viel Freude daran und allen Patientinnen und Patienten, dass Sie mit einem guten Gefühl wieder rauskommen.
Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf das nächste Mal und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute.
Sprechstunde Freiburg, ein Podcast des Loretto und St. Josephs Krankenhauses Freiburg.